NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Juli 1945. Der Todestag des französischen Dichters Paul Valéry.
Le général de Gaulle, chef du gouvernement, est venu présider aux funérailles nationales de Paul Valéry.
Man könnte meinen, ein eminenter Kriegsheld werde in Paris geehrt. Monumentale Aufbahrung in einem sogenannten Katafalk, Militärparade, Gala-Uniformen. Das Ganze genau gegenüber dem Eiffelturm, zwischen den zwei hochaufragenden bombastischen Flügeln des Palais de Chaillot, an denen Sinnsprüche des Poeten prangen. Ein wahrlich grandioses Spektakel, dieses Staatsbegräbnis für den Dichterfürsten Paul Valéry, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Lyriker, Schriftsteller, Intellektueller, Philosoph, was ist er noch?
Ein Elefant im Porzellanladen, eingezwängt in einen steifen Kragen, den man in einen akademischen Kühlschrank steckte und heute unbedingt auftauen muss,
befindet der Philosoph Régis Debré. Einen ganzen Sommer lang hat er Paul Valéry letzthin in kleinen Radioerzählungen gewürdigt. Vielleicht, weil er dem als Pflichtprogramm allen Schulkindern vertrauten Gedicht vom Friedhof am Meer in den 1960er Jahren als junger inhaftierter Guerillakämpfer in Bolivien sozusagen wieder begegnet.
Wenn man irgendwo am Ende der Welt eingesperrt ist, kommen so Sachen hoch wie Verse aus der Schulzeit. Etwa, sie sind zergangen in des Nichtseins Dichte. Die rote Erde trank das andere Lichte. Das Leben weiß, dass es in Blumen soll. Da ich nicht sicher war, weiterzuleben, sagte ich mir, dann gibt es eben Blumen. Das ist auch nicht schlecht.
Geheiligt, zu, voll Feuer, rein von Stoffen. Ein Erdenstück erstauntem Lichte offen, wie mir so flammend dieser Ort gefällt. Aus Baum und Gold und Marmor sich verwebend und so viel Stein auf so viel Schatten bebend, das Meer schläft treu auf meiner Gräberwelt.
Rainer Maria Rilke hat die schwierige Sprache von Paul Valérys Cimetière Marin ins Deutsche übertragen, wo der Dichter und gerade eigener Rezitator tatsächlich begraben liegt, hoch über den Wellen, mit Blick auf den Horizont im Fischerort Sète am Mittelmeer, seiner Heimat und der des Chansonniers Georges Brassens.
Bei aller Ehrfurcht vor Paul Valéry, ganz demütiger Troubadour, überbiete ich ihn doch, der gute Meister mög's verzeihen. Sind meine Verse auch kleiner, so ist mein Friedhof doch mariner als seiner.
Bittschrift, um am Strand von Sète begraben zu werden, hat Georges Brassens sein Lied genannt. Übrigens eines seiner längsten, als ob er auch darin die oft voluminösen Gedichte seines illustren Vorgängers ehren wolle. Paul Valéry kommt 1871 als Sohn eines korsischen Zollbeamten und der Tochter des italienischen Konsuls in Sète zur Welt und verbringt dort die ersten 13 Lebensjahre.
Für mich kommt kein Schauspiel der Aussicht von einem gut gelegenen Balkon oder einer Terrasse auf einen Hafen gleich.
Obwohl schmächtig, klein und eher zarter Konstitution, bleibt er ein begeisterter Meeresschwimmer und kontemplativ. Allerdings auf eine Art und Weise, die nichts Schwärmerisches an sich hat. Ganz im Gegenteil. Schon mit 18 schreibt er aus den Ferien an einen Freund:
Ich berausche mich hier an Sinnesempfindungen. Ich nehme die ungewohnten Gerüche, Farben, Töne um mich herum auf, ordne sie ein und analysiere sie, um sie dann als Erinnerung wiederzubeleben.
Der junge Mann hat gewissermaßen den Anspruch, seine schon früh in Verse fließenden Gefühle streng zu kontrollieren, in ein System zu zwängen. Auf der Suche danach begeistert er sich für Mathematik und Ornamentik, für Aufsichten und Grundrisse, weil er nicht versteht, was er tut, wenn er reimt. Architekten wissen seiner Ansicht nach, was sie tun. Als junger Mann lernt Paul Valéry in Montpellier den Pariser Schriftsteller Pierre Louis kennen, einen Freund von André Gide. Das Trio wird schnell einen regen Austausch pflegen. André Gide fällt sofort Valéries Devise »Sei immer auf der Hut« als Wandspruch auf. Viel später gesteht er:
»La conversation avec Valérie, eh bien.
Manchmal brauchte ich 10 Tage, um mich von einem Gespräch mit Paul Valéry zu erholen, weil ich fand, dass er immer recht hatte. Und außerdem, dass das, was ich mir mühsam erarbeiten musste und mein Lebensinhalt war, für ihn nur dummes Zeug bedeutete.«
Durch die Vermittlung von André Gide wagt Paul Valéry seinem großen Vorbild, dem symbolistischen Dichter Stéphane Mallarmé, erste Verse zu schicken. Der ist auch sofort angetan. Doch leider hat der schüchterne junge Valéry gerade nach einer als schicksalhaft erlebten Gewitternacht in Genua der Lyrik entsagt. Und gleich auch noch den Götzen Literatur, Liebe und Unklarheit. Ab sofort ist reiner Geist seine Devise. Entsprechend geläutert studiert der nicht mehr Poet in Paris Jura und findet eine Anstellung im Kriegsministerium, wo er fortan nüchterne Wirtschaftsberichte und politische Analysen redigiert.
In seiner Jugend verkehrt er in einem sehr antisemitischen Milieu, ist also anti-Dreyfusard, der Fehler seines Lebens, wie er später sagt. Er setzt sich sogar für ein Denkmal des Obersts ein, der Beweise gegen den jüdischen Offizier gefälscht hatte.
Große Künstler wie Edgar Degas und Pierre-Auguste Renoir finden sich damals unter diesen Nationalisten und Militaristen, gehören aber gleichzeitig zum intellektuell elitären Kreis um Mallarmé, der für Dreyfus Partei ergreift. Bei den wöchentlichen Montagseinladungen des Dichters geht es hoch her. Janie, die Frau von Paul Valéry, erinnert sich noch über 90-jährig mit Schrecken an Degas Fotositzungen, wo die zum minutenlangen Stillhalten verdonnerten Modelle aus Furcht vor seinen Wutanfällen kaum zu atmen wagten.
On osait à peine respirer parce que nous aurions essuyé la colère de Degas et que les colères de Degas faisaient pas rien.
Edgar Degas verkuppelt gewissermaßen Paul Valéry mit Janie Gobillard, der Cousine von Julie Manet, Tochter der Impressionistin Berthe Morisot. Ein gutbürgerliches Milieu mit hohem intellektuellem und künstlerischem Anspruch, das Paul Valéry zeitlebens zu schaffen macht. Der Finanzen wegen, so sein Biograf Benoît Peters.
Valéry est un mal portant, il parle vite, il lui arrive de bafouiller.
Valéry ist kränklich, spricht schnell, verhaspelt sich oft und hustet sehr viel. Und eines darf man nie vergessen, obwohl es oft vernachlässigt wird: der Mangel. Geld ist fast immer knapp bei ihm. Er muss ständig hinterher sein, zumal er in einem wesentlich wohlhabenderen Milieu lebt.
En vivant dans un milieu beaucoup plus riche que lui.
Nach der Heirat avanciert Valéry zwar zum Privatsekretär des einflussreichen Behindertendirektors einer Werbe- und Presseagentur. Das verschafft ihm bis zu dessen Tod 1922 gute Informationen, viel Freizeit und ein regelmäßiges Einkommen. Aber auch als er nach der Veröffentlichung seiner Jugendgedichte und im Ersten Weltkrieg plötzlich zum Hahn im Korb der besten Salons wird, sich Mäzeninnen um ihn reißen und man ihm prestigereiche Posten andient, wird Paul Valérys öffentliche Hauptaktivität in Auftragsarbeiten zum Geldverdienen bestehen.
In seinen Briefen scheut Valéry keineswegs das offene Wort, die Übertreibung, das ätzende ungerechte Urteil, das ist mir piep egal. Sie verraten aber auch eine viel komplexere Persönlichkeit, als man glaubt. Einen quälerischen Bezug zum Schreiben, die fixe Idee eines Werkes, das er nicht packt oder geschaffen hat. Das schmerzliche Bewusstsein von Gelegenheitsehrungen und Prosa, die er eher erleidet.
Deutlich setzt sich Paul Valéry nach dem Ersten Weltkrieg für ein geistiges Europa ein, knüpft Kontakte nach Spanien und Deutschland, beobachtet scharf und illusionslos die neue Welt. Régis Debray sieht ihn sogar als Whistleblower, als Hinweisgeber vor der Zeit.
Er hat die Globalisierung beschrieben, noch bevor es sie gab. Er nennt das die Allgegenwart, das Erwachen Asiens, das Ende Europas, die Gefahren der Unmittelbarkeit, den Vorrang der Musik, wegen der man in der Öffentlichkeit sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Sogar die ausgleichende Wirkung der Technologie, dank derer etwa Nordkorea als Atommacht auf Augenhöhe mit den USA verhandeln kann.
Allerdings verkaufen sich im Gegensatz zu den gleichaltrigen Marcel Proust und André Gide seine Bücher schlecht. Für Manuskripte gibt es mehr Geld. weshalb sich Paul Valéry sogar zu Fälschungen in eigener Sache hinreißen lässt, also im Nachhinein Handschriften fabriziert. Während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg tauscht er sogar einmal seine portugiesischen Autorenrechte gegen ein paar neue Schuhe. Schließlich hat er eine Familie mit 3 Kindern zu ernähren, Régis Debray.
Le matin, lever à 5 heures.
Aufstehen um 5 Uhr früh, Kaffee, Zigarette und Arbeit bis 10 oder 11. Ab da gestattete er sich, den Hampelmann zu machen, wie er es nannte. Das heißt, er ging zu Empfängen, offiziellen Essen und so, denn man ernannte ihn zu allen möglichen Pöstchen.
In den täglichen frühen Morgenstunden entsteht zwischen 1894 und 1945 in 261 Heften und auf 30.000 Seiten sein ganz persönliches geistiges Werk aus Notizen, Aphorismen, Gedanken, Zeichnungen und Aquarellen. François Valéry, sein jüngster Sohn, erinnert sich dennoch an eine eher lockere Atmosphäre zu Hause.
Morgens ging er durchs Esszimmer und stellte sehr laut das Radio an. Warum weiß ich nicht, denn er hörte nicht zu. Das weckte mich um 7 Uhr als Schüler auf, war also ganz nützlich. Dann machte er sich oft einen zweiten Kaffee, den er sehr stark trank, so dass der Löffel drin stecken bleibt, wie er sagte, und ging wieder an den Schreibtisch. Ich hatte nie den Eindruck, dass sein Büro ein besonderes Heiligtum war.
Sehr oft malt Paul Valéry in seinen Heften die eigene Hand, mit Federhalter oder Zigarette. Er raucht derart 60 pro Tag.
Ich habe mich oft gefragt, warum es keine Abhandlung über die Hand gibt. Keine ausführliche Studie über dieses wunderbare Instrument, das größtes Feingefühl mit unbändigster Kraft verbindet.
La séance est ouverte. 1925 wird Paul Valéry in die Académie Française aufgenommen und bringt das Kunststück fertig, in der obligatorischen Antrittsrede als Ehrung für seinen Vorgänger, diesen kein einziges Mal beim Namen zu nennen. Angeblich, weil er ihm nicht verzeiht, sich einer Veröffentlichung von Mallarmé-Gedichten widersetzt zu haben. 1933 wird er Leiter des Universitären Mittelmeerzentrums in Nizza und 1937 Inhaber des für ihn geschaffenen Poetik-Lehrstuhls am Collège de France. Beide Posten verliert er 1941 wegen seiner Grabrede auf den jüdischen Philosophen Henri Bergson und der Ablehnung jeglicher Kollaboration.
Ich habe mich gehasst. Ich habe mich geliebt. Und dann sind wir zusammen alt geworden.
Privat rächt sich immer wieder die unterdrückte Gefühlswelt des Dichters. Besonders in 2 schmerzhaften Leidenschaften zu intelligenten modernen Literatinnen, von denen Gedichte und Korrespondenzen zeugen. Am tragischsten im Alter, in der letzten Liebe zu der 32 Jahre jüngeren Jeanne Louveton, die er in 150 sentimentalen und erotischen Gedichten unter dem Titel Corona und Coronilia und an die 700 Briefen feiert. Ohne Illusionen.
Du weißt, dass du zwischen mir und dem Tod stehst. Aber leider stehe ich anscheinend zwischen dir und dem Leben.
Als sie ihn von ihrer bevorstehenden Heirat informiert, gibt sich der müde Dichter geschlagen. Besiegt von dem, was er sein Leben lang zu bezähmen versuchte, dem Gefühl. Im letzten Hefteintrag, kurz vor seinem Tod, schreibt Paul Valéry:
Das Herz besteht aus Abhängigkeit. Ich weiß nicht, was mir von dem, was möglich ist, noch Spaß machen könnte.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Paul Valéry, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion: Hildegard Schulte.
NDR Info.